Ja, vielen Dank für die Einladung hier nach Wien. Bin sehr gerne gekommen und wie ich gehört habe, scheint jetzt die Sonne. Und danke auch für die sehr freundliche und schmeichelhafte Vorstellung. Die Didaktik der Philosophie und Ethik ist eines meiner Forschungsschwerpunkte, wie Sie gehört haben. Und im Laufe dieser Zeit habe ich mehrere Projekte unternommen in der Fachdidaktik. Und ich glaube, das Projekt, das am meisten Zeit in Anspruch genommen hat und vielleicht auch im Zentrum steht, was bei dem vielleicht auch am meisten herausgekommen ist, ist eben dieses sogenannte Methodenprojekt, also ein Projekt über die Methoden des Philosophierens. Da man ja heute meistens eben auch von Kompetenzen spricht, wäre dann hier der Schwerpunkt eben die sogenannte Methodenkompetenz. Nun ist der Begriff Kompetenz und vor allen Dingen der Begriff der Methode in der Fachdidaktik vieldeutig. Üblicherweise, das werden Sie auch aus der Ausbildung kennen, auch aus der Referendarausbildung und aus der Schulpraxis oder auch von den Pädagogen kennen, versteht man unter Methoden einfach nur Unterrichtsmethoden. Das sind dann also sozusagen rein technische Methoden, etwa wie man gruppendynamisch vorgeht, ob man jetzt Lehrervortrag oder Gruppenunterricht macht oder welche Medien man benutzt oder welche Fragentechniken oder dergleichen mehr. Mein Methodenbegriff ist jetzt spezifischer und zwar enger auch an das Fach Philosophie gebunden. Das ist nebenbei bemerkt sowieso sozusagen immer mein Anspruch gewesen, nicht immer auch zur Freude von vielen, die sozusagen überdidaktisieren wollen, nämlich die Fachdidaktik wirklich ans Fach anzubinden, das heißt wirklich auch an die Philosophie anzubinden. Und das bedeutet jetzt, wenn ich hier von Methoden spreche, dass ich damit wirklich die philosophischen Methoden meine. Und das ist jetzt auch der Gegenstand dieses Vortrags. Also die philosophischen Methoden, die wir haben, also etwa eben analytische Philosophie, Hermeneutik, Konstruktivismus, Dekonstruktion, vor allen Dingen auch Phänomenologie. Also diese philosophischen Methoden stehen jetzt im Zentrum. Und es geht auch jetzt nicht nur darüber, über diese Methoden zu sprechen. Also ich könnte Ihnen jetzt Phänomenologie, einen Vortrag über Husserl halten. So, das ist aber gar nicht meine Absicht. Also nicht über diese Methoden sprechen, sondern darüber, und das ist jetzt der didaktische Anspruch bei der ganzen Sache, darüber, wie man diese Methoden vermittelt als Verfahren und wie Schülerinnen und Schüler diese Methoden selbstständig anwenden können. Also sozusagen eine Frage auch der Schüleraktivität und auch der Kreativität. Ich kündige auch an, dass ich Fachdidaktik jetzt nochmal in einem doppelten Sinne benutze. Einmal natürlich im Hinblick auf den Philosophie- und Ethikunterricht und zum anderen aber natürlich auch im Hinblick auf die Lehrerausbildung und im Hinblick auf die Hochschuldidaktik. Und letztlich geht es natürlich um das Fach Didaktik, um das Fach Ethik. Frau Niemervoll, die haben das ja schon angedeutet und im Interview habe ich dann auch deutlich dazu Stellung genommen, dass natürlich Ethik eben auch immer ein bildungspolitisches, hochpolitisch brisantes Thema ist. Und das war in Deutschland, in der Geschichte hat sich in Deutschland so gezeigt und soweit ich das aus den Fragen jetzt entnommen habe, ist hier wohl auch der Teufel los. Und ich habe das deutlich gesagt, dass ich also für einen integrativen Ethikunterricht einstehe, wo sozusagen alle Schüler zusammen unterrichtet werden, auch aller Konfessionen, aller Weltanschauung und der Religionsunterricht davon eben dann nochmal separat ist und auch in der Regie der Kirchen steht. Das ist eine ziemlich harte Position. Wir haben das auch in Deutschland, ist es in Berlin so, das hat mit der alten Vorgeschichte von Berlin mit dem Vier-Mächte-Status zu tun. Deswegen, dann haben wir das in Brandenburg so, aber da sind auch in Deutschland die einzigen Bundesländer, in denen so etwas institutionalisiert ist. Also auch in Sachsen, sowieso dann so am Anfang der Dependance von Baden-Württemberg und Bayern war, ist das auch der konfessionelle Religionsunterricht an erster Stelle und dann ist eben der Ethikunterricht das sogenannte Ersatzfach. Aber das ist natürlich in Sachsen, wo ich lehre, ein Witz, ja, weil sozusagen keiner kaum konfessionell gebunden ist. Also das heißt, wir haben natürlich irgendwie 90% Ethikunterricht und 10% konfessionellen Religionsunterricht. Und dann noch vom Ersatzfach zu sprechen, das ist also wirklich absurd. So, jetzt also wieder zurück zu eben meinem Methoden, also Methoden des Philosophie- und Ethikunterrichts. Da geht es um die philosophischen Methoden, und Transformation heißt jetzt, welche didaktischen Potenziale kann man aus diesen fachphilosophischen Methoden ziehen und wie kann man die dann in Verfahren übersetzen, die von Schülerinnen und Schülern dann aktiv und kreativ angewendet werden sollen. Also das heißt dann wirklich, hier haben wir hier das Glas Wasser, so, und jetzt philosophieren Sie, also jetzt beispielsweise in der Phänomenologie, philosophieren Sie bitte über dieses Glas Wasser. Also das wird wirklich jetzt angewandt. Ja, also wer sich mit Philosophie und in Lehre und Forschung professionell befasst, weiß aus eigener Erfahrung, die Philosophie gibt es nicht. Ebenso wenig wie das Philosophieren oder den Philosophen. Vielmehr bestehen Philosophie und Philosophieren aus einer Vielzahl von Denkrichtungen und Strömungen, die sich voneinander unterscheiden und sich teilweise auch widersprechen. In den Wissenschaften ist das zwar nichts Ungewöhnliches, aber in der Philosophie spielt die Verschiedenheit der Richtungen insofern eine besondere Rolle, weil diese Disziplin in größerem Maße von lebensweltlichen, religiösen und weltanschaulichen Orientierungen abhängt. Seit der Antike bis in unsere Gegenwart lebt das Philosophieren vom Streit zwischen gegensätzlichen Denkern und Schulen. Nur in schlechten Philosophiegeschichten stellt es sich als lineare und harmonische Abfolge dar. Vor allem im 20. Jahrhundert sind die verschiedenen Schulen der Philosophie kultiviert und dann auch institutionalisiert worden. Das mag man bedauern und einer scheinbar verloren gegangenen Einigkeit nachtrauern, doch heute haben wir allen Grund dazu, diese Vielfalt als Bereicherung zu begreifen. Nun gehört es an den Universitäten und Hochschulen zur selbstverständlichen Praxis, mit der Pluralität philosophischer Richtungen reflektiert umzugehen. Von jeder Dozentin und von jedem Dozenten ist ja bekannt, aus welchem Stall sie kommen und welche theoretischen Präferenzen sie pflegen. Dieser Aspekt zeigt sich in der Wahl der behandelten Autoren wie auch in den bevorzugten philosophischen Methoden. Und die Studierenden spüren, wie sie von solchen Denkstilen manchmal auch unmerklich geprägt werden. Diese sind das Salz und die besondere Gewürzmischung in der Philosophensuppe. Im günstigen Fall verteilt sich diese methodische Vielfalt auf viele Lehrende eines philosophischen Instituts, sodass die Studierenden im Laufe ihres Studiums mehrere Methoden kennenlernen, adaptieren oder habitualisieren können. Also ich selbst habe das so erlebt, irgendwann mal hat man ja immer nur noch gehegelt oder so als Beispiel. Ja. Bei kleinen Instituten plädiere ich dafür, dass jeder Dozent nicht nur seine Richtung, sondern möglichst viele philosophische Methoden vermittelt. Da wird es schon schwieriger. Und mein hochschuldidaktisches Plädoyer besteht in zwei Vorschlägen, in denen die Methoden des Philosophierens auf prinzipiell unterschiedlichen Ebenen behandelt werden. Erstens schlage ich vor, die verschiedenen Methoden des Philosophierens in speziellen Seminaren zu spezialisieren und zu thematisieren. Also ich führe solche Seminare häufig durch. Das heißt, diese Methoden zu explizieren, sie miteinander zu vergleichen und zu reflektieren. Also dass man in solchen Seminaren dann zum Beispiel auch lernt, Essays nach bestimmten philosophischen Methoden zu schreiben. Das Thema eines solchen Seminars könnte Methoden des Philosophierens lauten. Und dabei lassen sich sehr wohl auch zentrale Texte von Hegel, Carnap oder Husserl lesen, wobei Beispiele der Anwendung von besonderem Interesse sind. Bekanntlich praktizierte Husserl selbst mit seinen Studenten in Göttingen phänomenologische Übungen. Ziel ist eine erweiterte und reflektierte Methodenkompetenz, steht bei uns auch im Curriculum. Damit stellt sich die entscheidende Alternative, ob Sie bloß über philosophische Denkrichtungen sprechen oder ob Sie deren Methoden praktizieren und anwenden. Der Husserl-Schüler Adolf Reinach hat einmal einen Vortrag über Phänomenologie mit der Ankündigung begonnen: Ich habe mir nicht zur Aufgabe gestellt, Ihnen zu sagen, was Phänomenologie ist, sondern ich möchte versuchen, mit Ihnen phänomenologisch zu denken. Wer also die Phänomenologie als Gegenstand behandelt, mag lange über Horizont, präreflexive Sinnsedimente, Intentionalität und so weiter sprechen. Wer stattdessen phänomenologische Übungen durchführt, wird versuchen, diese theoretischen Begriffe in praktikable Verfahren zu übertragen. Und damit verbinde ich meinen zweiten Vorschlag. Die Studierenden sollen diese Methode nicht nur kennenlernen, sondern selbstständig anwenden können. Die didaktische Aufgabe besteht darin, die methodischen Potenziale der philosophischen Denkrichtungen in den Kontext des Unterrichts zu übertragen und entsprechend zu modifizieren. Das bedeutet keine Abbildung des Fachs, sondern die didaktische Transformation dieser Richtungen in philosophische Praktiken. Leitend für die Auswahl, Modifizierung und Ergänzung sind die philosophischen Kompetenzen, die den Lernenden dabei vermittelt werden sollen. Es ist viel metaphysischer Ballast abzuwerfen, aber zugleich auch theoretische Arbeit zu leisten, um sich auf elementare und konkrete Verfahrensweisen zu konzentrieren. Also bei der Phänomenologie etwa kann man durchaus dann von der Bewusstseinstheorie oder nachher im Existenzialismus von diesen metaphysischen Fragen durchaus absehen, sondern eben sich eher an der neuen Phänomenologie, etwa von Waldenfels und Schmitz, orientieren. Und so wie es nicht die Philosophie gibt, so existieren selbstverständlich auch nicht die philosophischen Richtungen, bekannter Einwand, dem ich hier entgegen möchte. Vielmehr haben Dialektik, Hermeneutik und Phänomenologie jeweils eine lange Geschichte mit zahlreichen Varianten. Auch jüngere Ansätze wie analytische Philosophie, Konstruktivismus und Dekonstruktion sind mittlerweile so ausdifferenziert, dass eigene Schulen entstanden sind. Auf der anderen Seite kann ich mich der gegenwärtigen Tendenz anschließen, und die halte ich für sehr vielversprechend, indem ich mit Überschneidungen, Vermischungen und Kombinationen operiere. Das ist sozusagen die neue Tendenz, dass man diese Methoden nicht mehr so in absoluten Gegensätzen sieht, sondern auch die Gemeinsamkeiten erkennt. Denn nicht nur einzelne Philosophen praktizieren jeweils unterschiedliche Methoden, auch ganze philosophische Denkrichtungen enthalten mehrere Methoden gleichzeitig. Philosophiegeschichtlich gesehen ist jede Denkrichtung aus mehreren Strömungen hervorgegangen und insofern selbst schon eine Hybridenbildung. So stehen zum Beispiel Dialektik und Hermeneutik, denken Sie an Schleiermacher, in einem genetischen Zusammenhang. Das Gemeinsame ist der Dialog, also dialektischer Dialog, in dem man sich eben im Rede und Widerrede, Gegenrede dann eben verständigt. So, die Dekonstruktion kann als eine Radikalisierung der Hermeneutik verstanden werden. Nicht so, wie Sie am Schluss nachher Gadamer und Derrida ja bestens verstanden haben. Oder so wie der Konstruktivismus an die analytische Philosophie anknüpft, indem er eher die Genese, das genetische Verfahren anwendet. Also nicht, wie komme ich zu analytischen Unterscheidungen, zu klaren Begriffen, sondern wie sind diese Begriffe aus bestimmten Praxen, also physikalischer Praxis oder rechtlicher Praxis, entstanden. Und ebenso haben Hermeneutik und Phänomenologie viele Gemeinsamkeiten, weil es bei beiden ja letztlich um die Frage nach Interpretation und Deutung geht. Daher lassen sich die zu transformierenden Methoden in verschiedenen Denkrichtungen finden, wobei die konkreten Ausprägungen variieren können. In einigen Fällen überwiegen die Abgrenzungen, in anderen Fällen die Grenzüberschreitungen. Häufig ergeben sich wechselseitige Korrekturen, und das kann man sozusagen didaktisch dann auch entsprechend dann auch vernachlässigen. In diesem Zusammenhang lässt sich beobachten, dass einzelne Philosophen ganz unterschiedliche Methoden in ihrem Denken zu vereinigen suchen. Beispielsweise gilt Hegel zwar als Vertreter der Dialektik, aber er hat auch eine, wie Sie wissen, Phänomenologie des Geistes geschrieben, die mit der sinnlichen Gewissheit einsetzt. Und seine Logik bezieht sich recht präzise auf die Analysis, die er radikal kritisiert. Und es gibt ja auch neuere Versuche, eben auch Hegel sozusagen analytisch zu interpretieren, wie etwa Stegler-Weithofer in Leipzig das tut. Wenn er ferner als erster den Begriff der Geschichtlichkeit prägt, hat er ein genuin hermeneutisches Prinzip angesprochen. Auf ähnliche Weise verfahren wohl die meisten Philosophen bis in die Gegenwart. Und dabei, das ist mir jetzt nochmal besonders wichtig auch hervorzuheben, sind die genannten Methoden keineswegs nur formal oder technisch zu verstehen. Das ist sozusagen das übliche Verständnis von Methoden, das ist sozusagen eben nur sozusagen eine instrumentelle Angelegenheit, wie eben meinetwegen mit Medieneinsatz oder so etwas oder bestimmte Gesprächsformen und sowas. Ja, das ist aber hier in diesem Falle anders, weil sich mit diesen Strömungen bestimmte Inhalte und ich möchte sogar sagen, bestimmte Grundeinstellungen des Philosophierens verbinden. Also es geht hier wirklich ins Wesen, wirklich in den Kern der Philosophie. Der Konstruktivismus beispielsweise, der sich an der Logik, an den exakten Wissenschaften und damit an der analytischen Philosophie orientiert, bezweckt ausdrücklich, den Sprachgebrauch und die Argumentationsweise zu reflektieren, um in das Denken, Sprechen und Kommunizieren möglichst viel Klarheit zu bringen. Dahinter steht ganz deutlich ein aufklärerischer Impuls, kommt ja auch aus dieser Tradition, weil mit einer undeutlichen Sprache auch Herrschaft ausgeübt werden kann und weil ein rationaler Diskurs ein Bestandteil der Demokratie ist. Die Phänomenologie wiederum, welche sich gegen die Dominanz der Naturwissenschaften und gegen eine technisch beherrschbare Welt richtete, eröffnet zugleich den alternativen Themenbereich der Lebenswelt. Sie verfolgt die Absicht, die je eigene Wahrnehmung und subjektive Erfahrung freizulegen. Der methodisch geregelte Versuch, von theoretischen Vorverständnissen erst einmal abzusehen, hat von vornherein eine emanzipatorische und kritische Stoßrichtung, sich also in seiner eigenen Lebenswelt zurechtzufinden oder dort Orientierungswissen zu erlangen. Also derartige methodische Kompetenzen hängen mit bestimmten Inhalten und auch Zielen, man könnte auch sagen, ja, didaktischen oder auch pädagogischen Zielen zusammen. Im Grunde handelt es sich um elementare Kompetenzen, die längst zur lebensweltlichen und einzelwissenschaftlichen Praxis gehören. Also diese Methoden kommen nicht vom Himmel, sondern sind natürlich auch wiederum, und könnte jetzt fast metatheoretisch konstruktivistisch daran gehen, sind natürlich auch aus bestimmten Praxen hervorgegangen. Etwa beobachten und verstehen, analysieren und reflektieren, widersprechen und kritisieren, experimentieren und modifizieren, also was wir schon täglich tun oder eben auch in den einzelnen Wissenschaften tun. In dieser elementaren Form sind die philosophischen Methoden immer schon praktiziert worden. Sie lassen sich auf geläufige Verfahren zurückführen, also auf Methoden, die auch den Studierenden und auch den Schülern aus dem Alltag und aus den Schulfächern bekannt sind. Daran kann der Unterricht anknüpfen, indem er das gewöhnliche Wahrnehmen, Denken und Handeln thematisiert. In philosophischen Texten ist dann studierbar, wie die elementaren Methoden verallgemeinert, systematisiert und reflektiert worden sind. Dort wurden diese Methoden noch einmal in einer Weise ausgearbeitet, die sowohl über das Alltägliche als auch über das allgemein philosophische Verständnis hinausgeht. Die Methoden der Analyse, Interpretation oder Kritik erstarren in den philosophischen Systemen zu sogenannten Letztbegründungen, indem sie zur jeweils konstituierenden Basis erklärt werden. Sie werden so in einer häufig abgehobenen und vielleicht auch abschreckenden Metasprache zu Konstitutionstheorien stilisiert, die sich dann eben auch angeblich gegenseitig ausschließen. Die Philosophiegeschichte ist der Ort, an dem solche Geltungsansprüche erhoben und gegenseitig streitig gemacht werden. Und es gehört zur Ironie dieser Geschichte, dass viele Philosophen nicht einmal ihre eigenen methodischen Potenziale ausgeschöpft haben. Also das beste Beispiel ist immer noch Hegel. Von Hegel ist ja bekannt, wie er seinen Schülern der Mittel- und Oberklasse das eigene philosophische System in die Hefte diktierte, obwohl seine Philosophie vielfältige Ansätze für kritische Reflexionen bietet. Und auch Kants Motto, Aude sapere, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er das Selberdenken vom Katheder herab doziert hat. Auch in Husserls Phänomenologie finden sich meist fundamentalphilosophische Ausführungen, während das eigene phänomenologische Verfahren selten an Beispielen demonstriert wird, also eher von seinen Schülern oder eben dann von der späteren, neueren Phänomenologie. Wenn mit dem Übergang von der gelehrten Philosophie zum Philosophieren Lernen ernst gemacht werden soll, bedarf es didaktischer Anstrengung, die über die Theorie und Praxis der Vorbilder hinausgehen. Dadurch ist es möglich, den lebendigen Vollzug eines methodisch geleiteten Philosophierens herauszulösen und in vermittelbare Kompetenzen zu überführen. Die Transformation philosophischer Methoden in Methodenkompetenz kann auf unterschiedliche Weise praktiziert werden. Im Dialog oder Gespräch, nicht also auch im sokratischen Dialog, kann man dialektische und hermeneutische Elemente finden, bei der Lektüre philosophischer Texte und beim Schreiben von Essays. Im Folgenden möchte ich mein Konzept am Beispiel der Textlektüre und des Essayschreibens erläutern. Ich beginne also mit der Lektüre philosophischer Texte nach diesen genannten Methoden exemplarisch. Texte verstehen sich nicht von selbst. Zum Textverständnis gehört vielmehr ein aktiver Leser, der sich fremdes Wissen selbstständig aneignet. Das hat man häufig lange auch in der Didaktik der Philosophie gehört. Das Lesen von Texten sei ja nur rezeptiv und nur passiv und deswegen dialogisieren wir jetzt und dann sind wir aktiv und kreativ. Also der Unterschied so stimmt natürlich nicht. Die minimale Anforderung besteht darin, die Gedanken eines Autors nachzuvollziehen, was jedoch ohne eigenes Denken gar nicht möglich wäre. Die maximale Erwartung an den Leser besteht darin, sich den Sinn eines Textes nicht vorgeben zu lassen, sondern ihn selbst zu erzeugen. Dazwischen gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, die eines gemeinsam haben. Sie erfordern jeweils bestimmte Methoden der Interpretation. Nun befinden sich die Philosophie und deren Didaktik in der komfortablen Lage, über eine eigene Theorie des Verstehens zu verfügen, über die schon genannte Hermeneutik mit ihren verschiedenen Varianten, je spezifische didaktische Potenziale enthalten. Die Lehrenden der Philosophie sind gut beraten, diese hausgemachten Ressourcen für die Lektüre zu nutzen. Außer der Hermeneutik gibt es bekanntlich noch die erwähnten weiteren Methoden. Es wäre absurd, diesen Richtungen das Verständnis philosophischer Texte absprechen zu wollen. Im Gegenteil, jede Strömung verfügt über ihre eigenen Deutungstheorien. Zwar bildet die Hermeneutik in puncto Interpretation das methodische Zentrum, aber selbstverständlich werden auch an der Peripherie Texte interpretiert. Nur geschieht dies eben auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ziel ist es, möglichst viele Methoden bei der Textlektüre zur Geltung zu bringen. Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, diese Methoden zur Interpretation philosophischer Texte zu verwenden. Nun, wie lassen sich diese methodischen Kompetenzen vermitteln? Dazu eignen sich, das ist jetzt mein Vorschlag, präzise gestellte Aufgaben. Ich werde das nachher beim Essay schreiben, dann etwas erweitern, also dass dort dann vielleicht eine kleine Einführung in die Methoden nötig ist. Hier versuche ich es einfach mal mit Aufgaben. Natürlich steht es den Lehrenden frei, die methodischen Hintergründe zu erläutern, doch die didaktische Kunst besteht darin, dass es auch ohne Exkurse geht. Also sie brauchen dann nicht einmal das Wort Hermeneutik oder Phänomenologie oder so etwas in den Mund zu nehmen, sondern sie machen es einfach. Die Aufgaben sind so zu formulieren, dass jeweils eine bestimmte methodische Ausrichtung erkennbar und praktizierbar wird. Also Hermeneutik kann zunächst einmal als eine sogenannte objektive Interpretation verstanden werden, wobei das Wort objektiv natürlich jetzt etwas provokativ klingt. Objektiv im Sinne von intersubjektiv oder dass eben ein bestimmter Standard der Interpretation vermittelt wird. Die Annahme, ein Text enthalte einen bestimmten Sinn, also der Sinn ist sozusagen einfach da, der ist einfach vorhanden, stellt sozusagen die natürliche Einstellung des Lesers zu seinem Gegenstand dar. Die provokative Bezeichnung objektiv meint also zweierlei. Zum einen bezieht sie sich auf einen vorgegebenen Inhalt, den es zu entdecken gibt. Zum anderen bedeutet objektiv eben die intersubjektive Verständigung auf eine konsensfähige Interpretation. Um einen so betrachteten Text zu interpretieren, haben sich einige methodische Schritte bewährt. Das behandelte Problem erkennen, die verwendeten Begriffe klären, die Argumentation konstruieren, Kritik üben und ein eigenes Urteil bilden. Das sind sozusagen die traditionellen Verfahren der Textlektüre. Man mag diese Methode für antiquiert halten, vielleicht sogar für autoritär, weil ja im Zweifelsfall der Dozent oder die Lehrerin, der Lehrer bestimmt, was im Text steht. Er fungiert wie ein allwissender Erzähler oder als Sachverwalter eines tradierten Bildungsgutes. Doch hat das Verfahren auch seine Berechtigung, denn es ist handwerklich solide und seit Generationen erprobt. Außerdem haben die Studierenden ein Anrecht darauf, einen gewissen Standard der Interpretation kennenzulernen. Die entsprechende Aufgabe lautet, geben Sie den Inhalt des Textes wieder. So, das ist sozusagen die erste Form dieser Hermeneutik. So, man kann jetzt von dieser Traditionshermeneutik sozusagen die intentionalistische Hermeneutik unterscheiden. In dieser Methode wird nach der Intention des Autors gefragt. Dabei setzt man voraus, dass der Autor seinen Text in der Absicht geschrieben hat, eigene Gedanken anderen mitzuteilen und dass der Leser grundsätzlich imstande ist, diese Schreibabsicht zu erschließen. Also Sie kennen diese alte Schulfrage, nicht? Was wollte uns der Autor damit sagen? Man kann es aber auch klüger machen oder mit dieser intentionalistischen Hermeneutik auch anders herangehen, indem man, das macht ja im Grunde auch die moderne Dekonstruktion dann auch schon, oder der moderne Strukturalismus, oder denken Sie an Foucault oder so, dass man eher nach der Schreibstrategie fragt, nicht? Dann wird das zum Beispiel schon ganz modern oder ganz aktuell, nach der Strategie oder auch nach der Wirkung, nicht? Die dort erzeugt werden sollte oder vielleicht auch ungewollt erzeugt worden ist. Dann sind wir auch schon fast in der Rezeptionsästhetik. Nicht? Didaktisch wichtig ist diese Variante, weil sie es erlaubt, sich in die Situation eines Autors zu versetzen. Und das eröffnet dann auch die Suche nach alternativen Denkmöglichkeiten. Nicht? Dann kann man noch fragen, ja, hätte er das auch anders machen können, wäre auch eine andere Absicht möglich gewesen oder hätte er das auch anders vermitteln können. Oder dann kommen zum Beispiel auch, finde ich, auch hier Alternativen ins Spiel. Also die ganz einfache Aufgabe würde hier lauten, erschließen Sie die Schreibabsicht des Autors oder schließen Sie die Strategie, die Strategie, die der Autor hier einschlägt. Dann kann man Hermeneutik auch im Sinne von Gadamer verstehen. Ich habe das mal philosophische Hermeneutik genannt, mit einem Verfahren von Gadamer, also in Wahrheit und Methode von dem Hauptwerk von Gadamer, indem man jetzt nochmal ein ganz bestimmtes Verfahren herausziehen kann. Denn Gadamer betont die Fremdheit und Differenz, die das Verstehen überhaupt zum Problem werden lassen. Sowie die aktive und produktive Rolle des Lesers. Also weniger die Intention, sondern da steht am Anfang erst einmal der Text und dahinter ist der Autor sozusagen erstmal verborgen. Da kommen wir erstmal gar nicht so leicht dran. Und wichtiger ist jetzt der Leser, die aktive Rolle des Lesers. Demnach verfügt jeder Leser über ein bestimmtes Vorverständnis, das die Lektüre maßgebend prägt und das sich im Laufe der Textarbeit verändert. Ein vertieftes Verständnis entsteht, wenn die beiden Sinnhorizonte miteinander verschmelzen. Diese Ihnen bekannte Horizontverschmelzung lässt sich auch wiederum eine spezielle Methode übertragen, nämlich indem jetzt dieses Vorverständnis der Lernenden und das später erarbeitete Textverständnis explizit gemacht und miteinander konfrontiert werden. Dabei handelt es sich um die Methode des verzögernden Lesens, das kommt aus der Deutschdidaktik, die aus zwei Schritten besteht. Zuerst wird der Anfang eines Textes gelesen, oder vielleicht auch nur die Überschrift oder nur der Titel oder nur ein Stichwort aus diesem Text gegeben, mit der Aufgabe, darüber nachzudenken, wie der Text weitergehen oder enden könnte. Dazu eignen sich also Überschriften, Schlüsselbegriffe, die einen bestimmten Erwartungshorizont eröffnen. Sodann werden die folgenden Textpassagen gelesen mit der Aufgabe, den jetzt bekannten Textinhalt mit der anfänglichen Erwartung zu vergleichen. Also das macht man am besten auch schriftlich, hintereinander. Dieses Verfahren ist didaktisch hilfreich, weil die Schülerinnen und Schüler als autonome Leser ernst genommen werden und damit sozusagen ihren Leseprozess auch selber reflektieren können. Hier lautet die Schreibaufgabe: Formulieren Sie vor der Lektüre Ihre Erwartungen an den Text. So, und dann kommt die Lektüre und konfrontieren Sie dieses Vorverständnis mit Ihrem Verständnis des Textes nach der Lektüre. Also nehmen wir jetzt Glück, das Thema Glück, das eben genannt wurde, nehmen wir beispielsweise den Text jetzt von den Anfangstexten aus der Nikomachischen Ethik von Aristoteles. Da könnte man zum Beispiel erstmal fragen, gut, hier geht es ums Glück und was versteht ihr oder was verstehen Sie unter Glück? Und dann wird sich sicherlich herausstellen, dass es nicht, bestimmt nicht identisch mit dem ist, im Gegenteil, mit dem ist, was nachher im Text zu finden ist. Und das verstärkt und verschärft auch das Leseverständnis, weil dann eben gerade, wie Gadamer sagt, nicht, die Distanz, die Differenz, ja, das Fremde dann auch erkannt werden kann. Es wird zum Beispiel erkannt, dass unter Glück wir eher ein individuelles, subjektives Glück verstehen und bei Aristoteles das ja eher das Glück der Polisgemeinschaft gemeint ist. So, und daran können wir jetzt anschließen und jetzt wird es, glaube ich, immer innovativer auch, zum Beispiel die Dekonstruktion, also es ist jetzt nur ein Schlagwort natürlich für eine unglaublich umfangreiche Bewegung. Nicht? Aus dem heutigen Abstand betrachtet sind Hermeneutik und Dekonstruktion weder identisch, noch schließen sie sich gegenseitig aus, wohl aber handelt es sich um eine wichtige Akzentverschiebung. In der dekonstruktivistischen Methode radikalisiert sich die Hermeneutik. Da die Herstellung eines gemeinsamen Horizonts von Autor und Leser prinzipiell in Frage gestellt wird, also auch dann die Frage nach der Intention dann als unzulässig erklärt wird, gibt es keinen eindeutigen Textsinn mehr. Viele Deutungen sind möglich, sicher sind allein die endlosen Verweise der Texte aufeinander. Der Autor war bereits Leser, der Leser wird zum Autor. Und die Schüler werden dazu aufgefordert, insbesondere nach Brüchen, Lücken und Rändern, also nach verborgenen Aussagen zu suchen. Dekonstruktion bedeutet hier im wörtlichen Sinne etwas im Text Unsichtbares sichtbar machen oder ein Randphänomen ins Zentrum rücken. Die Aufgabe lautet hier: Formulieren Sie, was der Text verbirgt oder nicht im Text steht. Schreiben Sie den Text aus einer anderen Perspektive um. Entwerfen Sie eine alternative Lösung. Und da würde sich ja auch etwa die nikomachische Ethik von Aristoteles, der Anfang, auch eignen, weil da natürlich nur von den Polisbürgern der Rede ist. Also die Handwerker, die Sklaven, die werden ja durch die Poiesis, also durch das handwerkliche Herstellen, das wird ja als niedere Tätigkeit dann eingestuft, werden sozusagen ausgegrenzt, von Sklaven ganz zu schweigen. Frauen kommen ja auch nicht vor. Nicht? Also sozusagen, ja, was steht hier also nicht im Text? Nicht? Also sozusagen sind diese anderen Menschen überhaupt glücksfähig? Sind sie überhaupt fähig, Glück zu erlangen? Und eine Aufgabe könnte auch darin bestehen, jetzt zum Beispiel diesen Text aus dieser anderen Perspektive nochmal neu zu schreiben. Also umzuschreiben, nicht nur weiterzuschreiben, sondern wirklich umzuschreiben und dabei die Perspektive radikal zu ändern. So, die Phänomenologie, die passt hier zunächst einmal nicht so recht hierhin, weil in ihr ja weniger Texte als unmittelbare Wahrnehmungen im Vordergrund stehen. Gleichwohl können auch bei der Textlektüre Methoden der Phänomenologie zum Zuge kommen. Dazu dient die phänomenologische Leseforschung, die es ja durchaus gibt mit Isa und anderen, in der ebenfalls Bewusstseinszustände zum Thema gemacht werden. Auf diese Weise setzt man Ansätze der philosophischen Hermeneutik und der Rezeptionsästhetik fort. Wo dort die persönliche Leseerwartungen thematisiert, wird jetzt die individuelle Leseerfahrung reflektiert. Die Aufgabe lautet: Beschreiben Sie Ihre eigenen Gedanken und Empfindungen bei der Lektüre des Textes. Dies könnte etwa in Form eines fiktiven Briefes geschehen, der sich für die Mitteilung subjektiver Befindlichkeiten besonders gut eignet. Mögliche Leitfragen sind: Welchen Eindruck übt der Text auf Sie auf? Welche Verständnisschwierigkeiten fallen auf? Also diese Methode eignet sich auch sehr gut, um bestimmte Schreibhemmungen zu überwinden und überhaupt das Eis zu brechen und überhaupt zum Reden und zum Sprechen und zum Schreiben bringen. Dass Sie also erstmal vielleicht einfach nur schreiben, also dieser Text, der ödet mich an und ich verstehe überhaupt nichts und wozu wäre ich damit gequält? Ja, und dann zu sagen, sich dann so vorsichtig an das Verständnis heranzupirschen. Also jedenfalls, sage ich jetzt aus praktischer Erfahrung, ist das ungeheuer wirksam und auch hilfreich. Es ermöglicht auch zum Beispiel, die Alltagssprache einzusetzen, also zum Beispiel auch in einem anderen Schreibstil, auch auf einer anderen Sprachebene, sich überhaupt erst einmal zu äußern. Also es ist dann durchaus möglich, dann erstmal auch umgangssprachlich darüber zu reflektieren, was dann zum Teil, wenn das dann vorgelesen wird, auch sehr, sehr lustig sein kann. Analytische Philosophie in kaum einer Denkrichtung kommt der methodische Aspekt so zum Vorschein wie in der analytischen Philosophie, stellt sie doch verhältnismäßig klare Regeln der Begriffsdefinition und Argumentation auf. Damit verlagert sich das Interesse vom historischen Kontext zur systematischen Geltungsfrage. Zunächst können mithilfe dieser Methode philosophische Begriffe geklärt werden. Darüber hinaus bedarf es einer Analyse der Argumentation, weil diese Begriffe ja keine Tätigkeiten empirisch abbilden, sondern ihre Bedeutung alleine aus dem gedanklichen Kontext erlangen. Also auch wieder hier am Beispiel der nikomachischen Ethik von Aristoteles lautet dann hier die Aufgabe, also jetzt ganz exemplarisch: Bestimmen Sie die Begriffe herstellen, also Poiesis, und Handeln, Praxis. Analysieren Sie die Argumentation, indem Sie ein entsprechendes Handlungsschema entwerfen. Nicht? Also Poiesis und Praxis bei Aristoteles eben, die Poiesis ist das Herstellen und das bedeutet für Aristoteles immer, dass man etwas herstellt, was dann Mittel zum Zweck für etwas Nächstes ist, was dann wieder auch wieder Mittel zum Zweck für was Nächstes ist. Also der Sattler, der macht eben den Sattel und der Sattel wird gebraucht für den kriegerischen Reiter und der Reiter wird wieder gebraucht für die Kriegsführung und die Kriegsführung, naja, welches Ziel hat die, weiß man auch am Schluss nicht. Jedenfalls sind das diese Zweckmittelschema, so argumentiert jedenfalls Aristoteles und das ist für ihn dann eben sozusagen ein endloses Streben, wie er sagt, und das ist letztendlich für Aristoteles niedriger und auch eben nicht wirklich zum Glück führend, während er die Handlung dann anders strukturiert. Die Handlung ist die Tätigkeit, wie Sie wissen, die um ihrer selbst willen geschieht. Und das ist dann für Aristoteles eben die Handlung, die Tätigkeit, die dann wirklich zum Glück führt. Also das wäre jetzt, das kann man auch dann grafisch in solchen Handlungsketten dann darstellen. Und das wäre dann, da hätte man auch die Argumentation dafür. Und dann, das wäre dann eben ein klassisches analytisches Verfahren in diesem Fall. Und deswegen ist ja auch Aristoteles in der analytischen Philosophie so beliebt. Nämlich die eine schöne Tradition. So, aber jetzt die Dialektik. Was machen wir damit, die ja zum großen Teil eben auch verpönt ist? Nicht? Analytik und Dialektik werden heute längst nicht mehr als einander ausschließende Richtungen behandelt, wie es noch vor einem Jahrzehnt üblich gewesen ist. Also so habe ich das noch im eigenen Studium erlebt. Das natürlich, also Dialektik, das war natürlich das Schlechte und das Böse schlechthin. Hing natürlich auch noch damals natürlich mit der Teilung in Ost und West zusammen. Nicht? Das Dialektik war natürlich immer auch mit Hegel und dann eben auch mit Marx verbunden und das war natürlich des Teufels. Das hat sich also weil dieser Gegner jetzt auch fehlt, hat sich das also längst aus der Gelassenheit eingetreten und man versucht sich da gegenseitig, wechselseitig auch zu verstehen. Nicht? Die Dialektik ergibt sich aus einer konsequenten Analyse, die bis an die Grenzen oder über die Grenzen getrieben wird. Die Argumente verwickeln sich in Widersprüche und setzen sich einer grundsätzlichen Kritik aus. Die Geltungsfrage spitzt sich zu. Das eröffnet die Perspektive für alternative Problemlösungen. Für die Schülerinnen und Schüler bietet sich dabei die zusätzliche Möglichkeit, ihr kritisches Urteilsvermögen zu schärfen und nach eigenen Lösungen zu suchen. Die dafür angemessenen Aufgaben am Beispiel eben der aristotelischen Handlungstheorie lauten: Überprüfen Sie die Unterscheidung zwischen Herstellen und Handeln, Poiesis und Praxis, mithilfe aristotelischer und eigener Beispiele. Ist auch, eigentlich könnte auch man sagen, ist auch eine Didaktik der Beispiele. Nicht? Die Beispiele zeigen ja immer, wo es nicht funktioniert. Formulieren Sie eine Kritik, indem Sie diese Unterscheidung im Sinne von Handlungsklassen ad absurdum führen. Entwickeln Sie daraus eine eigene Problemlösung. Nicht? Und das lässt sich auch hier am Beispiel der Poiesis Praxis sehr schön definieren, sehr schön überprüfen, denn die Frage lautet hier einfach mal: Nennen Sie mal überhaupt eine Art von Handlung, die nur poetisch ist, und eine Handlung eben, die nur praktisch ist. Also gibt es Handlungen, die nur, also ausschließlich selbstzweckhaft sind, und gibt es Handlungen, die ausschließlich nur instrumentell sind. Und wenn man darüber lange nachdenkt, das sind dann wunderbare Stunden, und wenn dann überlege ich, welche Handlung ist wirklich selbstzweckhaft, musizieren, und bei uns natürlich in Dresden ist immer das Klettern im Elbsandsteingebirge, und man, nicht, und nach solchen Tätigkeiten suchen, wo man eben keinen Zweck mitverfolgt, das nicht Mittel zu einem Zweck ist, und trotzdem kommen dann immer die Argumente, ja, dann erholst du dich dabei oder sonst irgendetwas oder imponierst deiner Freundin oder irgendein Mittel wird das schon haben, wird schon Mittel wieder zu irgendetwas anderem sein. Also man wird, und natürlich auch umgekehrt beim instrumentellen Handeln, wenn jemand etwas gerne etwa bastelt und irgendwas herstellt, dann kann er ja auch daran Spaß haben. Das kann ja durchaus auch wieder selbstzweckhaft sein. Das heißt also, es wird sich keine Handlung finden, die eben ausschließlich poetisch, ausschließlich praktisch ist. Das heißt, es ist eine Frage der Perspektive, das überschneidet sich, das ist eine Frage der Situation, in der etwas geschieht. Das ist eine sehr typische aristotelische Art des Philosophierens. Das heißt, wir kommen hier zu einem Modell, wo sich eben Poiesis und Praxis überschneiden und sozusagen gegenseitig auch reflektieren und es im Grunde genommen dann auf Akzentverschiebungen hinausläuft. Das würde ich dieses Ergebnis dann, dass also dieser Gegensatz nicht so zu halten ist, analytisch durchzuhalten ist, das würde ich dann durchaus als dialektisches Ergebnis betrachten. Und das ist keineswegs trivial. Also das denke ich, das ist schon relativ anspruchsvoll. Ja, der Konstruktivismus, diese Richtung knüpft zwar an die analytische Philosophie an, wie gesagt, indem ebenfalls der Sprachgebrauch reflektiert wird, aber sie wendet sich zugleich gegen die Hermetik der logischen Argumentation. Stattdessen verweist man auf alltägliche und wissenschaftliche Praxis, aus der die formalen Strukturen hervorgegangen sind. Wie von einer Protophysik, ne, Sie wissen, die Konstruktivisten haben das so formuliert, von einer Protophysik lässt sich hier auch, wie ich finde, von einer Protophilosophie oder vielleicht auch von einer Protoethik, davon habe ich ja in Berlin gesprochen auf unserer Tagung, von einer Protoethik sprechen. In einem solchen genetischen Sinn besteht der Konstruktivismus in der Rekonstruktion philosophischer Begriffe, Aussagen und Theorien. Diese Methode hat für den Unterricht weitreichende Konsequenzen. Es werden nicht nur fertige Regeln gelernt, wo man sich ja immer fragt, wo kommen die eigentlich her, wo sind die letztlich begründet, die auf Fallbeispiele dann nur angewandt werden. Also auch diese angewandte Philosophie ist ja auch in die Diskussion geraten, als ob diese Anwendung einfach so funktionieren würde. Vielmehr sollen die Regeln selbst aus der Reflexion auf die alltägliche Lebenspraxis gewonnen werden. Das berührt sich mit der Phänomenologie, die hier noch einmal auf andere Weise zum Einsatz kommen könnte. Die didaktische Pointe liegt darin, dass an die Alltagserfahrungen der Schüler angeknüpft wird. Wenn zum Beispiel eben diese Strukturelemente Poesis und Praxis rekonstruiert sind, ergibt sich bei der folgenden Lektüre des Textes von Aristoteles ein Wiedererkennungseffekt. Das Textverständnis wird auf diese Weise vorbereitet und erleichtert. In diesem Fall lautet die Aufgabe: Rekonstruieren Sie das Handlungsschema des technischen Herstellens und des selbstzweckhaften Handelns aus Ihrer alltäglichen Erfahrung. Man würde also damit anfangen, vor der Lektüre des Textes, und sagen so, wenn ihr etwas herstellt, ja, meinetwegen auch irgendwas bastelt, meinetwegen auch Weihnachtssterne bastelt oder irgendwie, wenn ihr irgendetwas herstellt, oder einen Drachen oder so etwas, so, in welcher Weise geschieht das, was braucht ihr dazu, was benutzt ihr dazu, welche Handlungsketten bilden sich, das kann sich dann auch grafisch darstellen. Und dann hätte man im Grunde genommen genau dieses Schema selbstständig konstruiert, das man dann bei Aristoteles dann wiedererkennt. Das ist ein Déjà-vu-Erlebnis, ein Aha-Effekt. Oder eben auch ähnlich, nennt mal ein selbstzweckhaftes Handeln. Wie würdet ihr das definieren? Wie würdet ihr das beschreiben? Auch das findet sich dann bei Aristoteles wieder. So, das waren jetzt Beispiele, wie man mit diesen philosophischen Methoden bei der Textlektüre umgehen kann. Damit komme ich jetzt zum zweiten, nämlich zum Essay-Schreiben nach philosophischen Methoden. Also, schließlich schlage ich vor, die Methoden der philosophischen Denkrichtungen in Schreibaufgaben zu transformieren. Dazu wird den Schülern zuerst eine bestimmte Methode vermittelt, die sie dann bei der Produktion eigener Texte umsetzen sollen. Auch in diesem Fall ergeben sich innerhalb eines methodischen Rahmens kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Dank der Orientierung an philosophischen Denkrichtungen erhält das kreative Schreiben jetzt hier eine fachspezifische Färbung. Ausdrücklich, das ist mir jetzt hier wichtig, zu sagen, dafür stehe ich, verweise ich darauf, dass in diesem Schreibverfahren die Vermittlung philosophischer Methoden unverzichtbar ist, damit tatsächlich eine neuartige Methodenkompetenz erworben werden kann. Also ohne explizite Einführung bleiben die Chancen dieser Art methodischen Lernens ungenutzt. Also hier ist es auch so mit schnellen Aufgaben nicht getan, sondern da bedarf es meiner Meinung nach einer richtigen Einführung in diese Methode. Und ich habe das ja auch in Berlin gesagt, also sozusagen, wenn jetzt einfach nur gesagt hat, ja, beschreibt mal eure Wahrnehmungen und dann soll das Phänomenologie sein, halte ich das persönlich für unbefriedigend, da wird einfach die Methode unterboten oder verschenkt. Dabei bilden die Denkrichtungen nicht etwa den Gegenstand des Unterrichts, sondern wie gesagt auch hier das Verfahren, eben das in Schreibverfahren umzusetzen. Also am Anfang sozusagen geht es darum, eben diese Phänomenologie einzuführen und zum Beispiel eben deutlich zu machen, dass es hier, man könnte fast sagen, nicht nur, eben gerade nicht einfach um Wahrnehmung geht. Das ist ja gerade der Witz, die Pointe der Phänomenologie. Husserl selber hat das mal so formuliert, nicht zu den Sachen selbst, das ist aber äußerst Missverständnis, sondern es geht eigentlich ja geradezu um was ganz anderes. Eine solche Einführung könnte meiner Meinung nach folgendermaßen aussehen. Also nur jetzt so mal idealtypisch. Die Phänomenologie ist eine philosophische Methode, durch die alltägliche Phänomene unserer Lebenswelt in den Vordergrund rücken. Dabei kommt es darauf an, das Nicht-Selbstverständliche oder das Verborgene hinter dem offen zutage liegenden bewusst zu machen. Thema der Phänomenologie sind daher, und das ist das Entscheidende, Bewusstseinsinhalte, Strömungen von Gedanken und Gefühlen oder auch von Assoziationen, die sich bei der Wahrnehmung und beim Erleben unwillkürlich einstellen. Dazu eignen sich mehrere spezielle Verfahren, wie die Methode der sowohl kognitiven als auch emotionalen Enttäuschung, also nicht einfach, dass ich enttäuscht bin, sozusagen die Pauschalreise nicht so schön war, wie ich mir das gedacht habe, sondern dass ich eine bestimmte Erwartung an eine bestimmte Beobachtung oder Handlung habe und dann etwas anderes eingetreten ist. Also hat man mal so ein Essay zum Beispiel, dass da jemand, eine Schülerin beschrieben hat, hat ein Glas mit einer Flüssigkeit, gelben Flüssigkeit, hat erwartet, das sei Apfelsaft, dann hat sie es getrunken, dann war es Bier. So, dann hat sie diese Enttäuschung beschrieben und dabei natürlich auch herausgefunden, dass sie nachträglich dieses Glas auch ganz anders wahrnimmt als vorher. Dass sich also durch diese Erfahrung die Wahrnehmung ändert. Ein weiteres Verfahren ist die Verlangsamung. Auch, ich werde nachher noch ein anderes Beispiel vorlesen, aber zum Beispiel ein Ereignis, das sich in sehr, sehr kurzer Zeit abspielt, zum Beispiel ein Fahrradunfall, das dauert vielleicht eine Sekunde oder was, und darüber jetzt 10 Seiten Essay schreiben. Also wie ist das sozusagen wahrgenommen worden? Was hat man gesehen? Was ist in dem Augenblick der Betreffenden oder dem Betreffenden durch den Kopf gegangen? Welche Assoziationen hat man gemacht in der Zeit? Also vor allen Dingen, was hat sich was hat man wahrgenommen, aber vor allen Dingen, was hat sich im Kopf abgespielt in dieser kurzen Zeit? Also das wäre dann das Verfahren der Verlangsamung und der Dehnung. Also Sie merken jetzt, das sind schon ganz spezifische Verfahren, nicht einfach nur Wahrnehmung, sondern sind reflektierte Verfahren. Und dann die Wahrnehmung des Leibes, das ist natürlich in der Neuronphänomenologie, bei Schmitz und Wallenfeld spielt das eine riesige Rolle. Und dabei eben auch der Perspektivwechsel. Die entsprechende Schreibaufgabe lautet, schreiben Sie ein Essay nach der phänomenologischen Methode über einen Gegenstand oder über ein Erlebnis. Wenn Sie dabei die Methoden, und jetzt können eben unterschiedliche Methoden kommen, der Enttäuschung, der Verlangsamung, des Perspektivwechsels oder eben der Selbstwahrnehmung des Leibes an. Und um Ihnen davon jetzt mal so ein Beispiel zu bringen, Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, lese ich jetzt mal kurz, wenigstens den Anfang eines Essays ab, den eine Schülerin geschrieben hat zur Leiberfahrung, weil der Leiberfahrung ist natürlich auch ein bisschen der Kern der Phänomenologie. Also, ich zitiere jetzt dieses Essay. Aufgrund, also damit wir mal sehen, was dabei konkret herauskommen kann. Aufgrund eines Tanztheater-Workshops liege ich am Boden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Augen geschlossen haltend, lausche ich auf die Stimme der Leiterin und horche nach der Stimme meines Körpers. Stellt euch vor, ihr läget im Sand. Wie sieht euer Körperabdruck aus? Wie fühlt er sich an? 2 Sätze, die eine ganze Kette von Gedanken in mir auslösen und mich neu begreifen lassen. Ich liege doch auf dem Boden und nicht im Sand. Warum soll ich mir mich im Sand vorstellen? Bei Sand muss ich immer an Strand und Sandkasten denken. Da ich aber nicht mit Burgen bauen, sondern liegen soll, denke ich an Badetücher und feinste Sandkörnchen im Haar und auf der Haut. Der Sand ist weich und gibt nach, empfängt meine Körperformen und bildet diese als mein Negativ ab. Wenn ich jetzt den Boden unter mir spüre, so kann ich mir vorstellen, wie der Boden Sand ist. Ich muss aber wenigstens einmal die Erfahrung gemacht haben, wie Sand sich anfühlt und wie er auf das Körpergewicht reagiert. Der Boden, auf dem ich jetzt liege, ist aus Holz mit einem schwarzen Tanzteppich überzogen, damit alles andere als weicher Sand. Und doch lässt er mich, meinen Körper, spüren. Er ist ein Widerstand zu meinem Körper. Und trotzdem habe ich ein Gefühl von Weichheit, da dieser Boden mich ebenfalls aufnimmt. Er fängt mich auf, lässt mich nicht ins Bodenlose gleiten. Ich kann mich von ihm abdrücken, um emporzuschnellen. Er ist mein Körper, der meinen Körper berührt. Also indem ich den Boden sozusagen wahrnehme oder spüre, spüre ich im Grunde genommen mich selber. Ich nehme mich selber wahr. Reflektiere das und reflektiere auch meine Assoziation dabei. Ich breche das jetzt hier mal ab. Also, um eine derartige Methodenkompetenz zu vermitteln, sind bestimmte Übungen erforderlich. Folgende Schritte haben sich in der Praxis bewährt. Also erstens, nachdem die Methode einer philosophischen Denkrichtung erläutert worden ist, erhalten die Studierenden die Aufgabe, das kennengelernte Verfahren anzuwenden, indem sie nach dieser Vorlage eigene Essays schreiben. Daraufhin werden sie selbst verfasste Essays gelesen und kommentiert. Also das ist häufig also auch wirklich sehr amüsant, ne? macht richtig Spaß. Bei der Beurteilung und Leistungsbewertung leitet das Kriterium der methodischen Stringenz. Das ist natürlich ein schwieriges Problem jetzt, oft auch als Einwand benutzt. Ja, wie kann man das denn dann im Unterricht benoten? Aber ich denke, es gibt ein Kriterium, weil wenn Sie diese Erfahrung dann mal machen, wenn Sie sehen, also erstmal 50% der Essays überhaupt nichts mit der Methode zu tun haben, nicht? Also dass Sie das dann einfach zurückgeben können. Also ich denke schon, dass man dann schon sehen kann, auch nachweisen kann, ob die Methode wirklich benutzt worden ist. Gut, dann ist natürlich auch viel Kreativität und natürlich auch viel, vielleicht auch ein bisschen Poesie dabei, das ist klar. Aber jedenfalls, ob die Methode überhaupt angewandt, verstanden und angewandt wurde, das kann man schon merken und dann doch irgendwie auch beurteilen. Also zwar spielen Originalität und Kreativität eine große Rolle, aber eben auch die handwerkliche Präzision bei der Anwendung bestimmter Methoden. Auf diese Weise wird das Methodenlernen zu einem integralen Bestandteil des Unterrichts. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.